Meine Damen und Herren, ich spreche heute über das Mutterland Europa und die Warnung vor der Verzwergung und Filetierung Europas und die Zukunft der europäischen Idee als der demokratischen Stadt. Was sind die Ziele dieser Sendung? Was will ich Ihnen zeigen? Zunächst einmal geht es darum, die europäische Idee im größeren Zusammenhang zu sehen. Das heißt, die menschliche Kultur als ein Versuch von Trial and Error, von Versuch und Irrtum, vom Negativen zum Positiven zu kommen. Die demokratische Kultur der Sorge um die bessere Zukunft ist immer eine Sorge um die Verbesserung hinsichtlich der Zukunft und nicht die Verbesserung der Vergangenheit. Das ist Unsinn. Das Ziel also ist, die Zukunft als einen Raum zu verstehen, in dem neue Notwendigkeiten entstehen. Und da stoßen wir auf den Brexit und seine Folgen für die Demokratie. Meine Damen und Herren, der erste Teil, über den ich sprechen werde, sind meine eigenen Erfahrungen. Ich bin als Berater, als Unternehmensberater für interkulturelles Management beteiligt gewesen an der gescheiterten Fusion von Rover und BMW in den Jahren vor der Jahrtausendwende. Dort habe ich erlebt, wie die Vereinigung von zwei unterschiedlichen Kulturen und Werken eben tatsächlich am Negativen, an der nationalistischen Grundströmung gescheitert ist. Es sind damals zwei Haltungen aufeinander gestoßen. Die eine Haltung war die der englischen Arbeiter, die auch die Ingenieure umfasste, die mit den Deutschen nicht zusammenarbeiten wollten, obwohl es ihnen klar war, dass die englischen Automobile einen technologischen Rückstand hinter den Deutschen hatten. Das heißt, dort wurde tatsächlich bis ans Band Sabotage betrieben. Ich habe damals mit dem zuständigen Ingenieur für Technik über die gescheiterte Kooperation gesprochen und er hat mir bestätigt aus seiner Sicht, dass auch er nicht glaubt, dass diese Fusion zu einem Erfolg kommen wird. Auf der anderen Seite haben sich damals BMW-Ingenieure sehr bemüht, aber gleichzeitig auch ihren deutschen Nationalismus mitgetragen, der unter der Überschrift »Wir sind diejenigen, die eigentlich die besseren Autos bauen wollen und wir werden den Engländern mal zeigen, wo der Bartel den Most holt«, BMW als die Marke schlechthin dem British Leyland, wie damals British Leyland, unter den BMW-Arbeitern genannt wurde. Von Anerkennung ist in dieser Art natürlich keine Spur. Es sind zwei Kulturen aufeinander getroffen und diese Fusion ist 2002 von Miller aufgegeben worden. Für einen symbolischen Preis von 10 Pfund, man stelle sich das vor, wurde die ganze Firma an ein britisches Konsortium verkauft. Das bestand aus den drei führenden Managern, die dann Rover, diese Rover-Gruppe, ausgesaugt haben. Am Schluss war es nur noch eine leere Hülle, die verkauft wurde an Nanjing Automobile Corporation. Von den damals 6.000 Arbeitern, die noch in England arbeiteten, sind 2008 am Ende nur noch 48 übrig geblieben. Die englische nationale Borniertheit und das bayerische Besserwissen haben also gesiegt und die Arbeitnehmer haben verloren. Opfer dieser nationalistischen Borniertheit waren also beide. Es war eine Geisteshaltung zum Verhängnis geworden, einer Kooperation, die notwendig gewesen wäre, sowohl für die Engländer als auch für die englische Industrie. Dass der Brexit heute in dieser Art und Weise eine zerstörerische, nationalistische Kraft in sich entfaltet, ist für mich aus dieser Erfahrung heraus keine Überraschung. Meine Damen und Herren, das gegenwärtige Gefährdungspotenzial, das in dieser Entwicklung des Brexit liegt, zieht praktisch sowohl England als auch den europäischen Kontinent nach unten. England hat den Krieg gewonnen, Gott sei Dank, gleichzeitig aber den eigenen britischen Nationalismus nicht überwinden können. Und für mich ist das der Grund, warum auch der Brexit tatsächlich stattgefunden hat. Diese Grundhaltung ist in England nie überwunden worden und hat aber allerdings auch auf dem Kontinent dazu geführt, dass England als ein Vorbild gesehen wurde für eine Internationale der Nationalisten. Putin, Erdogan, Trump und so weiter. Sie alle sind dabei, die Demokratie nicht nur in ihren Ländern, sondern auch in Europa zu zerstören. Was ist also zu tun? An dem Fall Österreich konnte man sehen, dass es gelungen ist, Hofer von der ÖVP durch Van der Bellen aufzuhalten. In den Niederlanden ist es gelungen, Wilders aufzuhalten. Das heißt, es ist möglich, die Welle des Nationalismus und des Rechtspopulismus zu brechen. Was für die europäische Völkergemeinschaft zu tun ist, ist die Überwindung dieses nationalistischen Ansatzes. Das heißt, für mich aus meiner Erfahrung als ein Beschäftigter im interkulturellen Management ist ganz klar, dass Europa ein zweites Mal gegründet werden muss, entsprechend den Grundbedingungen, die wir in Deutschland im Übrigen erfolgreich durchgeführt haben und die mit den 68er-Bewegungen durch die ganze Welt gegangen sind. Eine zweite kulturelle Gründung Europas ist notwendig und vor dieser zweiten kulturellen Gründung stehen wir im Prinzip heute. Nach der Pause sprechen wir über den Verzwergungsgesichtspunkt. Meine Damen und Herren, ich spreche jetzt über den zweiten Teil, und zwar die Warnung vor der Verzwergung und Filetierung Europas, aber was wir dagegen tun können. Der Brexit hält uns nun seit 2,5 Jahren in Atem. Europa ist das erfolgreichste Friedens- und Wirtschaftsprojekt der jüngsten Weltgeschichte. Gleichzeitig wird es immer kleinteiliger gedacht. 70 Jahre Frieden und Wohlstand sind eine einmalige Bilanz. Sie drohen zu scheitern, weil das Europäische Haus Nutznießer im Innern hat, die sich andere Staaten nicht einmal als äußere Feinde wünschen würden. Sprechen wir im Klartext. Die Nutznießer brauchen Europa, wenn es um die Subventionen in den Heimatregionen geht. Die EU und die Nettozahler sollen finanzieren, wofür man selbst kein Geld hat. Bis heute profitieren davon die neuen Mitglieder aus dem Osten, Ungarn, Polen, Tschechien, Slowenien, Bulgarien und Rumänien. Auch wir in Westeuropa profitieren vom Schutz durch den europäischen Binnenmarkt im Handel mit den außereuropäischen Wirtschaften. Bei der Marktverteidigung, beim Patentschutz, bei der Gesundheit für unsere Kinder vor giftigem Spielzeug, zum Beispiel auch aus China. Doch seit Jahrzehnten missbrauchen die Nutznießer dieses Europa. Sie benutzen Brüssel als Abfallhalde für Gesetze und Verordnungen, die sie im eigenen Land nicht durchsetzen wollen. Die entscheidungsfaulen europäischen Regierungen reden über Brüssel als über eine bürokratische Lenkungsmacht. So wird bei jedem Aschermittwoch die nützliche und lebenssichernde europäische Bürokratie von der CSU als politische Müllhalde missbraucht. Der krasseste Fall, den ich Ihnen hier vortragen möchte, hat sich ereignet, als die bayerische Staatsregierung die Landmaschinenindustrie im eigenen Land unterstützen wollte. Wir hatten viele Unfalltote. Insgesamt waren es im Jahre 1971 201 Tote, die durch umstürzende Traktoren zu Tode kamen. Diese Unfalltoten waren der Anlass für die bayerische Landwirtschaftsindustrie, nach einer Lösung zu suchen. Die Lösung lautete Kabinenhäuser mit Überrollbügel. Das hat zur EU-Verordnung 78/764 EWG damals geführt. Die Firma Fendt aus Bayern und andere Landwirtschaftsbetriebe waren dabei führend. Weil man aber in der bayerischen Industrie die Forschungskosten durch Exporte auf Europa umlegen wollte, wurde die bayerische Landesregierung veranlasst, in Brüssel anzuklopfen und diese sinnvolle und lebensrettende Verordnung für ganz Europa geltend zu machen. Das geschah 1971, wurde eben folgende schon besprochene Verordnung erlassen von Seiten der EU, die bis ins Jahr 2012 galt, dann aber ersatzlos gestrichen wurde, weil die Maschinenhäuser mittlerweile Standard waren. Und zwar Maschinenhäuser mit Überrollbügel. Am 5.3.2014 polemisierte der damalige Ministerpräsident Seehofer gegen diese Verordnung aus Brüssel, die bis, Zitat, in den letzten Winkel unseres Lebens alles regulieren will. Die Bürokratie in Brüssel kann sich nicht wehren, weil sie keinen politischen Auftrag hat. Brüssel ist eine Macht ohne Land. Sie schützt die Bürger, sie entlastet die nationalen Regierungen. Sie nimmt allen viel Arbeit ab, doch reden sie nur Negatives über diese Institution. Sie kritisieren die bürokratische Erstarrung, ohne ihre Erfolge zu würdigen. Und ihrem Parlament Macht zu geben, das will von den Nationalisten keiner. So bleibt es ohne Macht das Europäische Parlament und es dominiert die Ohnmacht und der Zerlegungswunsch. Da ist der Fall Boris Johnson. Er erzählte in einer von vielen Lügengeschichten in der Brexit-Kampagne den Briten Folgendes. Brüssel hätte das zweimalige Benutzen von Teebeuteln durch Verordnung verboten. Die Volksseele kochte. Aber diese Verordnung gab es nie. Johnson musste diese Behauptung in einem Untersuchungsausschuss des englischen Parlaments öffentlich zurücknehmen. Da hat die Lüge aber schon ihre Wirkung getan. Der Brexit war schon geschehen. Das ist nur eine von vielen Lügengeschichten, die in diesem Zusammenhang produziert wurden. Wenn man in einem gemeinsamen Haus etwas nimmt, so sollte man auch wieder etwas geben. So ist es in jedem Haushalt normal. Doch im gemeinsamen Haus Europa wird gerne genommen, ohne zu geben. So nimmt man ökonomische Erfolge, gibt dafür aber keine politische Macht ab. Das europäische Haus muss immer größer und größer werden und es wird das auch. Die Abhängigkeit vom erfolgreichen Binnenmarkt nahm zu. Die nationalistischen Empfänger sahen aber das als eine Kränkung an. Für sie geht die Angewiesenheit von und auf Europa mit einem Herrschaftsverlust einher. Hier schlägt die Stunde der Begrenzer. Orbán und seine Fidesz-Bewegung in Ungarn, Kaczynski und die PiS in Polen, Le Pen in Frankreich, bis zu Theresa May und dem Brexit in Großbritannien. Sie alle arbeiten an der Zerstörung jenes Europas, von dem sie leben. In Italien will die populistische Fünf-Sterne-Regierung, die Fünf-Sterne und die Lega, die Steuern senken und die Ausgaben gleichzeitig erhöhen. Bremsen bei den Einnahmen, Gas geben bei den Ausgaben. Wie soll das gehen? Das zerlegt zuerst Italien und dann die EU. Und im benachbarten Österreich erleben wir ein anderes Zerlegungsphänomen. Der österreichische Kanzler Kurz und die FPÖ bieten den Südtirolern die doppelte Staatsbürgerschaft an. Der Südtirol-Konflikt soll ganz offensichtlich wieder angeheizt werden, obgleich er doch befriedet ist. Ganz nebenbei wird damit den nationalistischen Freunden von der Lega in Rom das Staatsgebiet streitig gemacht. Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr. Das sind keine Ausrutscher, das sind die Programme politischer Selbstmörder. Angesichts dieses Irrsinns sind die europäischen Bürger in eine politische Schockstarre verfallen. Wie das Kaninchen auf die Schlange, so starren sie auf die populistische Bewegung. Wenn wir daraus nicht erwachen, marschiert die Selbstzerstörung weiter.